Guten Tag und herzlich willkommen bei Homestead. Die eigene Wohnung, das eigene Haus, das ist für viele Menschen ein Ort, mit dem sie jahrzehntelange Erinnerungen verbinden. Erhalten sie nun die Diagnose Demenz, kommt zum Schock über die Krankheit oft auch die Sorge hinzu, muss ich jetzt umziehen? Viele Menschen finden sich im frühen Stadium von Alzheimer oder einer anderen Form von Demenz noch jahrelang in der gewohnten Umgebung zurecht. Und auch später ist ein Umzug nicht zwangsläufig. Die Bedingung dafür ist aber, dass diese Menschen umsorgt und betreut werden. Denn je mehr das Gedächtnis eines demenzkranken Menschen nachlässt, desto mehr Pflege braucht er, klar. Meist sind es, wenn die Männer erkranken, die Ehefrauen, Töchter oder Schwiegertöchter, die diese Aufgabe übernehmen. Doch egal, wer sich zur Hauptpflegeperson entwickelt, die Familie muss sich über gewisse Dinge klar werden. Die Aufgaben sind für einen einzelnen Menschen sehr anstrengend und sie nehmen mit der Zeit einfach zu. Hier ist oft Hilfe zu Hilfe gefragt. Außerdem kann niemand einen Demenzkranken im fortgeschrittenen Stadium betreuen, der selbst gesundheitlich angeschlagen ist oder einen anstrengenden Beruf ausübt. Und hier kommt oft Homestead ins Spiel. Heute bei mir zu Gast ist Herr Thomas Eisenreich, Vice President of Business Development hier bei Homestead. Und Herr Eisenreich war jahrelang als Geschäftsführer und Vorstand von gemeinnützigen und gewerblichen Sozialunternehmen aktiv. Vorstand der Evangelischen Stiftung Alsterdorf in Hamburg und verantwortete dort insbesondere die Altenhilfe. Hallo Herr Eisenreich, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo Frau Seher.
Zum Welt-Alzheimer-Tag haben wir uns in den letzten Episoden mit Demenz und vor allem Demenzbetreuung beschäftigt. Hier hat sich in den Interviews mit unseren Betreuungskräften immer wieder herauskristallisiert, wie unglaublich wichtig es ist, diesen Menschen im vertrauten Umfeld zu belassen. Welche Erfahrungen haben Sie mit demenzkranken Menschen gemacht, bei denen gerade das nicht gegeben ist, die ihr Zuhause verlassen mussten und in Pflegeeinrichtungen untergebracht werden?
Ja, die Erfahrungen zeigen, dass diese Personen einfach eine extreme Unsicherheit spüren und sie aber nicht artikulieren können und dann meistens in Aggression, Unruhe und äußern und damit dann diese typischen Verhaltensmuster zeigen, die wir dann gerne zu Demenzkranken zeigen. Also, dass sie aggressiv werden, dass sie eben unruhig sind. Und das führt dann häufig dazu, dass man dann mit Medikamenten arbeitet, um diese Menschen wieder zu beruhigen. Also ein hoher Medikamenteneinsatz, um diese Unruhe zu kompensieren.
Ein Teufelskreis quasi.
Also ein Teufelskreis. Ja. Und das sind auch sicherlich Lösungen, die man eben durch eine entsprechende Betreuung, auch wenn man umziehen müsste, organisieren kann. Die kosten nur Zeit. Die kosten viel Personal, die kosten Zeit und Geduld und sind eben nicht mal so ad hoc im klassischen Pflegesetting einer stationären Einrichtung machbar.
Welche Bedeutung hat die Biografiearbeit für die Betreuung von Demenzkranken?
Naja, das ist ganz wichtig. So wie ich die Erfahrung gemacht habe, ich bin ja jetzt keine Pflegefachkraft, aber wir haben eben in den Angeboten, die wir dort hatten, diese Erfahrung intensiv mit Fachkräften machen können. Die Biografiearbeit ist wichtig, um zu verstehen, aus welchem Setting, aus welcher Erfahrung kommen diese Menschen. Und wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, wenn jemand immer ein Haustier zu Hause hatte und mit einmal kein Haustier hat, zum Beispiel ein Hund oder Katze, dann ist das erstmal eine ungewohnte Umgebung. Insofern hilft es dann, durch beispielsweise ein Haustier, möglichst dann eben das Tier, was man zu Hause hatte, das wieder zu kompensieren und damit in Sicherheit zu gehen. Das geht über Bilder weiter, das geht über bestimmte Musik, über bestimmte Beleuchtung etc. Lebensstile spielen eine ganz wichtige Rolle, um eben hier immer wieder das vertraute Muster zu ermöglichen.
Apropos Lebensstile, da gibt es auch diese internationalen Geschichten. Ne? Es wird ja immer wieder über De Hogeweg in den Niederlanden gesprochen. Um was genau handelt es sich dabei?
Ja, sehr vereinfacht wird da immer von einem Demenzdorf berichtet. Das ist viel zu kurz gesprungen. De Hogeweg hat einen ganz interessanten Ansatz. Die haben einen in sich geschützten Bereich errichtet mit 5 Wohneinheiten, wo nach Lebensstilen die Betreuung und eben auch das gemeinsame Leben in den Wohngemeinschaften organisiert wird. Und ein schönes Beispiel ist einfach, es gibt den gehobenen Lebensstil, da trinkt man aus Porzellantassen, und es gibt den ländlichen Lebensstil, da wird es eben alles ein bisschen bodenständiger mit viel Holz ausgestattet. Da gibt es den indonesischen Lebensstil, der in Niederlanden scheinbar eine wichtige Rolle spielt, und dort findet dann immer wieder so ein sehr offenes, gemeinsames Leben mit Gästen und so weiter statt. Und das Interessante ist, wenn man sich das dort auch mal vor Ort anschaut, ich war dort mit einer kleinen Gruppe, die setzen so gut wie keine Medikamente ein. sondern sie kommen auch in eine Umgebung, da spüren sie nichts von Aggression und Unruhe und Weglauftendenzen oder Hinlauftendenzen, wie man sagt, sondern es ist ein in sich ruhender Pol. Es ist eine Sonderwelt,
ja.
Aber es ist eine, wo diese Menschen sich scheinbar gut aufgehoben fühlen. In Deutschland ist das Problem, dass eben unter diesem Synonym Demenzdorf so getan wird, als ob man die Menschen einfach einschließt und sagt, da werdet ihr weggeschlossen. Deswegen sind die Projekte, die man hier beispielsweise in Alzey und anderen Regionen machen wollte, bis jetzt nicht zum Leben gekommen, weil es dort diese gedanklichen Widerstände zu den sogenannten Sonderwelten gibt.
Dann ist ja die Frage, wie können wir diese Erfahrungen aus den Niederlanden jetzt in unserer Arbeit bei Home Instead einbetten?
Ja, erstmal, wir wollen ja kein Demenzdorf bauen. Also um das nochmal klarzustellen, wir sind Anbieter und Dienstleister für Menschen, die zu Hause in ihrer eigenen Wohnung leben.
Mhm.
Aber genau auf dieses Thema Lebensstile, Biografie einzugehen, ist für uns ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und wenn ich jemanden habe, der eben gerne singt oder gesungen hat, weil er beispielsweise im Chor engagiert war, dann kann es uns helfen, den Zugang zu finden, indem er auch eine Betreuungskraft hat, die eben auch gerne singt, vielleicht auch im Chor unterwegs ist. Und die beiden können sich dann über das Thema Singen auf eine Ebene begeben.
Mhm.
Das machen ja viele Betriebe so. Ich glaube, man muss sich einfach immer noch mal diese Erfahrung aus anderen Umgebung oder eben aus der Ruhrgebiet anschauen und sagen, was können wir davon lernen, was können wir bei uns übertragen. Wir haben ja einen Vorteil. Wenn der Mensch in seiner Umgebung weiterlebt, dann haben wir nicht das Problem, dass wir ihn in eine andere Wohn- oder Lebensumgebung geben und damit Unruhe fördern, sondern wir müssen ihn eigentlich nur noch ein kleines Stückchen abholen und müssen die Unsicherheit einer neuen Person lösen. Und diese Unsicherheit hat ja jeder von uns, wenn ich jemanden treffe, dann guckt man, sondiert man erstmal. Und bei Demenzkranken ist es eben ausgeprägter und äußert sich dann eben in Ablehnung oder eben auch Aggressivität und etc.
Und diesen Zugang zu erlangen, das hatten wir jetzt auch schon in Gesprächen mit den Betreuungskräften, die ich hier im Interview hatte, da hatten wir eben die Frau Golke, die von der demenzkranken Kundin erzählte, die sie einfach über die Musik bekommen hat. Ne?
Genau.
Und was dann einfach dieser Zugang war, wo sie dich geöffnet hat danach. Nochmal auf das Thema fremde Umgebung und wie sich diese Menschen verhalten. Stichwort Durchgangssyndrom.
Ja, das ist ein ganz typischer Fall, den man eben im Krankenhaus kennt oder bei der Rückkehr aus dem Krankenhaus in die Reha-Klinik oder auch in die Kurzzeitpflege. Das ist im Grunde nichts anderes als Synonym oder Beschreibung, Kurzbeschreibung dieses Unsicherheitsfaktors bei Menschen mit Demenz, die in eine ungewohnte Umgebung, in einen ungewohnten Ablauf kommen, dann damit eben auffallen. Insofern ist es eben gerade, wenn man jetzt mal in Richtung Kurzzeitpflege und andere Betreuungsüberlegungen geht, wichtig, immer wieder auch unseren Kunden und deren Angehörigen zu erklären, dass wir in der Wohnung sehr, sehr viel schaffen können, die ich in einer fremden Umgebung nicht hinbekomme.
Mhm.
Wichtig erscheint mir allerdings dabei, und das zeigen eben auch die Erfahrungen, die ich da in Hamburg gewonnen habe, man muss rechtzeitig anfangen und nicht erst warten, bis die Ausprägung der Demenz so stark ist, dass man gar nicht mehr weiterkommt, sondern frühzeitig in diese Gewöhnung gehen, und dann kann unsere Betreuungskraft, hat dann schon ein Vertrauensverhältnis, mit dem man dann arbeiten kann. Denn es gibt natürlich dieses Durchgangssyndrom, auch wenn mit einmal neue Personen auftauchen. Und die Kontinuität, die wir da gewährleisten sollten, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Uns und unseren Betreuungskräften geht es ja auch nicht nur darum, die pflegebedürftigen Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen, sondern vor allem auch die Menschen zu verstehen, die unter Demenz leiden und ihnen situationsgerecht zu begegnen. Wie verhalte ich mich, wenn meine Mutter den Nachbarn plötzlich des Diebstahls der Mülltonne bezichtigt oder ich als Angehöriger das Portemonnaie gestohlen haben soll oder der demenzkranke Vater unaufhörlich herumläuft und Schreiattacken hat? Hier hat Home Instead ja auch vor allem für Angehörige was Tolles etabliert. Möchten Sie darüber noch kurz was erzählen?
Ja, wir bieten einerseits Online-Pflegekurse an, aber eben auch Pflegeberatung im Rahmen von Qualitätssicherungsgesprächen in den Demenzhaushalten, um genau diesen Umgang theoretisch und eben auch praktisch zu üben. Mit den Online-Pflegekursen kann man sich das theoretische Rüstzeug holen, mit unseren Pflegeberatung und mit den Qualitäts-Service-Gesprächen von uns kann man sich die praktische Unterstützung holen, damit man dort eben Sicherheit gewinnt, selber damit umzugehen. Solche Situationen, wie Sie es gerade schildern, gibt es immer wieder und die erlebt man zum Teil dann 2-3 Mal am Tag.
Ja.
Das ist nachher eine gewisse Resilienz, die man da entwickeln muss, damit man eben nicht selber nachher überfordert ist.
Mhm.
Auch das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, sich rechtzeitig zu erkennen für sich selbst. Ich muss Auszeiten haben.
Ja, ganz
wenn richtig. Ich 24 Stunden, 7 Tage die Woche in einem solchen Lebensumfeld bin, das zeigen ja auch die Studien der verschiedensten Krankenkassen, dann werde ich selber psychisch krank. Ich werde körperlich krank, ich werde psychisch krank und damit haben dann beide Personen nichts davon, denn dann muss der Demenzkranke irgendwann in eine stationäre Einrichtung, wenn die Ehefrau oder der Ehemann oder die Tochter, meistens ist die Tochter, dann selber ins Krankenhaus muss oder in die langfristige Behandlung. Also insofern ist rechtzeitig sich Hilfe zu holen, sich Entlastung zu geben, auch wieder seine eigene Freizeit ganz bewusst auszugestalten, ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor.
Timing spielt also eine wichtige Rolle hierbei.
Timing ist ein ganz wichtiger Aspekt und es muss eben, wie gesagt, frühzeitig sein. Und ruhig früher anfangen, wo man sagt, es geht jetzt los, sich da schon mal zu erkunden, da die Kontinuität aufzubauen und nicht erst, wie gesagt, wenn nachher man wirklich so vor dem Nichts steht und denkt, oh, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt brauche ich Hilfe, dann ist vieles schon nicht mehr gestaltbar, dann gibt es quasi nur noch häufig diese Radikalmethode, in Anführungsstrichelchen, einer stationären Unterbringung, die dann eigentlich auch keiner möchte.
Das ist richtig. Vielen Dank, Herr Eisenreich, dass Sie mir Rede und Antwort gestanden haben.
Gerne.
Und alles Gute für Sie und bis zum nächsten Interview.
Ja, gerne.
Danke, tschüss.
Tschüss.